SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Frauen mit Burkas im Tessin sind schon lange schon gleich nicht mehr erwünscht. Letztes Wochenende hat der Kanton Tessin ein neues Gesetz angenommen, das die Verschleierung oder auch die Verhüllung vom Gesicht verbietet. Eine Mehrheit der Tessinerinnen und Tessiner will den Musliminnen nicht mehr erlauben, in einem Ganzkörperschleier rumzulaufen, wenn man ihr Gesicht nicht sieht. Aber auch wenn eine Frau aus religiösen Gründen schon nur ihre Haare unter einem Kopftuch versteckt, dann irritiert das viele Leute hier bei uns im Land. Anne-Kathi Zweidler lässt sich von den Kopftüchern nicht irritieren und hat mit 3 Schweizer Musliminnen geredet, die ein Kopftuch tragen.
Sie fallen auf im Strassenbild. Die Frauen, die ein Kopftuch haben und dabei sorgfältig ihren Haaransatz und jedes vorwitzige Löckchen verdecken. Manchmal vermeiden die Frauen auch den direkten Blickkontakt, weil es ihrer Kultur unanständig ist, um jemanden direkt anzuschauen. Damit wirken sie auf der Strasse oder beim Einkaufen oder im Bus irgendwie distanziert. Im Doppelpunkt reden wir jetzt aber nicht über die Mitbürgerinnen mit Kopftuch, sondern wir reden mit ihnen. Wir hören 3 Porträts von 3 gläubigen muslimischen Frauen in verschiedenen Lebensaltern. Wir hören aber auch, warum eine muslimische Politologin strikt gegen das Kopftuch ist. Und das begründet mit der Geschichte und Politik, die hinter der Verhüllung der Frau steckt. Die erste Frau, die mir erklärt hat, warum sie ein Kopftuch trägt, ist Fadila Skalonic. Sie ist 53 Jahre alt, von Beruf Pflegefachfrau. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Und sie stammt aus Bosnien.
Ich bin in Bosnien in kommunistischer Zeit aufgewachsen. Natürlich hat damals niemand bei uns Kopfbedeckung getragen. Ältere Frauen im ländlichen Gebieten, ob sie Musliminnen sind oder Christinnen, haben Kopftuch getragen, aber jüngere Frauen nicht. Also das war kein Thema und ist für mich auch keine Verbindung zu meiner Heimat.
In Bosnien hat sie Krankenpflegerin gelehrt. Und zu dieser Zeit hat nicht nur in Bosnien die Religion keine grosse Rolle gespielt, sondern auch im Leben der Fadila Skalonic hat sie noch keine Bedeutung gehabt. 1990, noch vor dem Bosnienkrieg, ist sie in die Schweiz arbeiten. Sie hat dann auch geheiratet und einen Sohn bekommen. Aber dann, im 1991-92, wo ihre Eltern und Geschwister in Bosnien den Krieg haben müssen miterleben, sei das für sie eine ganz schlimme Zeit gewesen.
Manchmal ist es schwieriger, etwas zu tragen, wenn man nicht genau weiß, ich habe mich da gesorgt, was passiert dort, wer ist heute umgekommen, hat der überlebt oder der. Oder. Als ich meinen Sohn gestillt habe, bekam Nachricht, mein Neffe ist umgebracht. Ein sehr lieber Junge, der unschuldig ist. Ich habe ab dem Moment keinen Tropfen Milch mehr gehabt für meinen Sohn.
Heute ist ihr Sohn erwachsen und ein erfolgreicher junger Mann. Und Fadila Skalonic selber arbeitet in der Pflege von demenzkranken Menschen. Eine Arbeit, die unendlich viel Geduld, Liebe und Fachwissen braucht. Eine Arbeit, sagt sie, die sie kaum möchte machen, wenn sie nicht im Verlauf ihres Lebens immer mehr zum Glauben gefunden hätte.
Früher habe ich alles aus eigenen Kräften getragen. Und das war kräftezehrend bei mir. Als ich dann zu Gott gefunden habe und ich habe mich dann voll in einem anderen Licht gesehen und ganze Schöpfung und alle Menschen, habe ich gesehen, dass ich eigentlich nicht alleine alles tragen muss.
Und so sind sie immer wie mehr zur gläubigen Muslimin geworden.
Das war ein reifer Prozess, mich als Muslimin. Prozess des Reifungs. Ich habe mich zuerst mit Gott zuerst bewusst getroffen, habe dann Weg gesucht. Und das war Weg des Islams für mich. Und je mehr ich vom Gott gelernt habe, über ihn erfahren habe und in meinem Herzen gespürt habe, desto mehr hatte ich den Wunsch, auch ihm zu gefallen. Mein Kopftuch war wie ein Rahmen für ein fertig gemaltes Bild.
Das klingt jetzt so, wie wenn die Entwicklung von der Fadila Skalonic zur gläubigen Muslimin ganz reibungslos vor sich gegangen wäre. Aber so sei das nicht.
Es war nicht immer einfach. Vor allem in dieser Periode, als in Amerika World Trade Center gestürzt war. Da hat man, also nicht alle, aber Oft hat man uns Frauen mit Kopfbedeckung, muslimische Frauen, wie Täter selber angeschaut und behandelt. Ich wurde zum Beispiel mit einer Freundin während der Pause zu einem Bäckerei gegangen und ich wollte mit ihr was zum Essen kaufen. Verkäuferin bediente meine Kollegin, sie hat gesehen, wir reden zusammen, wir sind zusammen. Und dann wendete sie sich ab von mir, einfach als wäre ich nicht da. Ich habe gesagt, was ich will. Nein, sie hat einfach weiter ihre Arbeit gemacht, hat jemand anderen bedient, also als wäre ich Luft. Oder ich bekam keine Praktikumsstelle während meiner Ausbildung. Ich habe Handelsschule besucht und nach einem Jahr sollte jede von uns eine Praktikumsstelle haben. Und Schule vermittelte für jeden so eine Stelle. Ich war die Einzige, die keine Stelle bekommen hat. Und Schuldirektorin sagte mir, niemand will sie, weil sie ein Kopftuch tragen. Und das war schwer, das hat mich gekränkt sehr.
Haben Sie das nicht verstanden, dass die Leute Angst haben vor Ihnen?
Also, dass sie Angst vor mir haben, wollte ich und konnte ich auch nicht verstehen, weil ich weiß, wer ich bin. Aber dass sie Angst vom Terror haben, das habe ich verstanden. Selber habe ich auch Angst vom Terror, egal von wem und von wo kommt. Also ich sehe auch nicht so aus, als wäre ich jemand, der gerade jetzt Terror ausüben könnte. Also.
Wenn man von einer gläubigen Muslimin redet, denkt man meistens automatisch an eine Frau, die verschleiert ist oder ihre Haare unter einem Kopftuch versteckt. Aber eigentlich tragen weltweit die allermeisten Musliminnen ihre Haare offen. Von der Schweiz gibt es keine Zahlen darüber, wie manche Muslimin ein Kopftuch trägt. Aber in Deutschland hat eine Erhebung vom Jahr 2009 gezeigt, dass 7 von 10 Musliminnen ihre Haare zeigen. Und von den Musliminnen, die sich selber als gläubig bezeichnen, die beten und in die Moschee gehen, haben auch nur rund die Hälfte im Alltag ein Kopftuch an. Die Musliminnen, die ihre Haare bedecken, sind also eine Minderheit. Für alle die Frauen, die ihre Haare nicht decken, hat Fadila Skalonic viel Verständnis.
Es ist auch nicht leicht, das zu leben. Das ist wirklich nicht leicht. Auch wenn eine Frau wünscht, wenn ich jetzt eine junge Frau wäre zum Beispiel und in Ausbildung wäre, würde mir wichtiger, Ausbildung zu machen, als Kopftuch zu tragen. Und je nachdem, wo eine Frau lebt, ob wenn sie das ohne Widerstand der Umgebung ausleben kann, wäre schön. Aber vielleicht wird auch Zeit kommen, wo Umgebung auch merken wird, dass diese Frauen das wirklich freiwillig tragen aus Liebe zu Gott. Dann soll man ihnen auch nicht verbieten und ihnen Stein im Weg werfen.
Fadila Skalonic wünscht sich also mehr Toleranz und Verständnis für die Musliminnen, die ihren Glauben mit einem Kopftuch zeigen wollen. Aber wie steht es um ihre eigene Toleranz? Ist eine Frau mit Kopftuch eine bessere Muslimin als eine ohne Kopftuch?
Ich schätze Menschen allgemein und vor allem auch meine muslimische Schwester, ob sie Kopftuch tragen oder nicht. Ich wurde auch nicht gezwungen, Kopftuch zu tragen und im Glaube gibt es keinen Zwang, im Praktizieren des Glaubens auch nicht. Ich respektiere und schätze jeden Mensch und alle meine muslimischen Schwestern, ob sie Kopftuch tragen oder nicht. Also Kopftuch ist kein Maß für das, ob jemand besser oder schlechter Muslimin ist.
Der erste Mann von der Fadila Skalonic war ein Schweizer, aus einer christlichen Familie. Könnte sie damit leben, wenn jetzt ihr Sohn auch wieder eine Christin oder eine Nicht-Muslimin heiraten würde?
Ach, das ist seine Sache. Er muss mit ihr leben. Ich werde mit ihr nicht leben. Er soll diese Frau lieben. Das wäre mein Wunsch. Ich habe eine christliche Schwiegermama, obwohl ich geschieden bin seit langem. Mit dieser Frau pflege ich immer noch gute Kontakte und ich habe sie sehr gerne. Obwohl wir 2 verschiedene Religionen haben und leben, wir respektieren einander voll und wir treffen uns auf einer Ebene, die auf Gottes Ebene, nicht Religionsebene.
Ihre Offenheit und ihre gute Treue zu den Menschen hilft der Fadila Skalonic auch bei ihrer Arbeit mit dementen Patientinnen und Patienten. Aber wie empfinden die dementen Menschen eine Pflegerin, wo man nur das Gesicht und die Hände von ihr sieht?
Dieser Kontakt ist sehr schön zwischen mir und meinen Patienten. Wenn man sagen kann, dass an Demenz was Schönes hat, dann kann ich sagen, in meinem Falle, das Schöne daran ist, dass diese Menschen gar nicht mehr belastet sind mit dem Äußerlichen. Sie leben in Gefühlen und Mimik, die von mir kommt, ist ihnen viel wichtiger. Gesichtsausdruck, Liebe, die sie spüren, viel wichtiger als das, was ich auf dem Kopf trage. Das merken sie gar nicht. Höchstens manche, die gläubig waren und irgendwie Parallele ziehen zwischen mir und christlichen Nonnen. Ein Herr sagte immer zu mir, Geistliche. Er hat mich Geistliche genannt. Und er sagt zu mir immer, er sei auch katholisch. Er hat wahrscheinlich gemeint, ich sei katholische Nonne. Und er hat immer seine Kummer bei mir ausgelegt. Er wollte mit niemandem mehr reden, nur mit Geistlichen. Mit Patienten habe ich bis jetzt nicht ein einziger schlechter Kontakt, schlechte Begegnung.
Wenn man der Fadila Skalonic zulässt, wie sie aus ihrem Glauben die Kraft schöpft für eine Arbeit zugunsten von unserer ganzen Gesellschaft, dann kann man sich schon fragen, wo denn das Problem ist. Warum selber auch einer Frau, die so tolerant ist und gleichzeitig von einer tiefen Spiritualität erfüllt, ihr Zeichen vom Glauben, ihr Kopftuch absprechen? Mit dieser Frage bin ich zu der Elham Manea. Die Elham Manea lehrt Politologie an der Uni Zürich. Sie hat lange in arabischen Ländern geforscht und Bücher veröffentlicht über die Frauenrechte in diesen Ländern. Selber stammt sie aus einer jemenitisch-ägyptischen Familie. Und sie lehnt das Kopftuch vehement ab. Sowohl für sich persönlich als auch als religiöses und politisches Symbol. Das aus ganz verschiedenen Gründen, die wir noch werden hören. Trotzdem würde die Elham Manea nie einer erwachsenen Frau ein Kopftuch absprechen, wo das aus innerster religiöser Überzeugung trägt.
Es gibt diejenigen, die das wirklich überzeugt tragen aus religiösen Gründen. Sie glauben wirklich, dass Gott hat das geordnet, also dann muss ich das tragen.
Für sie persönlich gelten allerdings die religiösen Gründe nicht. Zwar gibt sie zu, dass im Koran steht, dass die Frauen ihre körperlichen Reizzellen verhüllen. Genauso wie das übrigens auch in der Bibel in den Paulusbrief steht. Trotzdem haben sich früher die Musliminnen genauso wenig wie die Christinnen von zoberst bis zunderst verhüllt. Schließlich haben die allermeisten Frauen von früh bis spät schwer geschafft, in den Haushaltungen und auch ausserhaus als Bauernfrauen, Handwerkerinnen und Händlerinnen. Die Vorschrift, dass eine Muslimin sich zu verhüllen hat, stammt erst aus dem 20. Jahrhundert, sagt Elham Manea. Und dann erzählt sie, warum sich viele Frauen in unserer Zeit wieder angefangen haben zu verschleiern.
In 1928 hat Hassan al-Banna, der Vater von Islamisten, oder Muslimbruderschaft, hat er die Muslimbruderschaft gegründet. Und ein Teil von seiner islamistischen Ideologie war, was die Frauen betrifft. Er hat in 10 Zeiten eine Botschaft geschrieben über die muslimische Frau. Und gemäß die muslimische Frau, und bitte betrachten Sie diese Tatsache, Hassan al-Banna war nicht ein Theologe, der über Islam geforscht hat. Er war einfach ein Lehrer, der geglaubt hat, die Muslimen müssen einfach jetzt aufwachen und ihre Identität als Muslimen, nicht als Ägypter, einfach erleben, okay? Und er hat seine eigene einfach Interpretation, eigene einfach Ideen in diesem Botschaft dargestellt.
Das war also eine politische Botschaft?
Eine politische Botschaft. Und in dieser politischen Botschaft hat er einfach verschiedene religiöse Quellen, die meisten, merkt man eigentlich, sind einfach schwach aus theologischer Perspektive. Aber trotzdem, er hat sie als Tatsache dargestellt, dass eine Frau sich bedeckt und zeigt nur ihr Gesicht und ihre Hände.
Hassan al-Banna, seine Botschaft an die muslimische Frau, war ein Gegenentwurf zu dem, wo kurz vorher der Kemal Atatürk, der Begründer der modernen Türkei, angeordnet hat. Der hat nämlich von den Frauen verlangt, dass sie sich bilden, emanzipieren und ohne Schleier rumlaufen. Er hat auch die Frauen gebraucht, um seine Idee von einem türkischen Nationalstaat durchzusetzen, wo die Religion Privatsache ist. Die Politik von Atatürk hat dem Begründer der Muslimbruderschaft überhaupt nicht gepasst.
wenn man einfach die Arbeit von Hassan al-Banna untersucht, merkt man, er reagiert auf diese Moderne, die einfach ihm fast überwältigt. Teil von seiner Botschaft: gehen Sie nicht ins Kino, gehen Sie nicht gemischt ins Park. Die Männer und Frauen haben sie das gemacht, sie wollten ins Kino gehen, das war etwas Neues, oder? Und es gibt wie zwei Polen. Auf einer Seite Hassan al-Banna, er sagt, nein, 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 das ist nicht der Weg. Und er hat gegen Nationalismus sich positioniert, oder? Und Kemal Atatürk, er sagt, es ist ja Religion, Privatsache, aber lass uns über unsere Nation jetzt arbeiten. Und das geht nicht ohne eine Trennung von Staat und Religion. Und die Frauen ist auch ein Teil von dieser Botschaft. Damit wir einfach einen modernen Staat haben, müssen wir auch die Frauen emanzipieren, oder? Beide waren Männer, beide wollten einfach die Frauen gemäß ihrer eigenen Wahrnehmung einfach emanzipieren, oder?
Hassan al-Banna, seine Muslimbruderschaft, hat mit ihrer Ideologie zuerst lang keinen Erfolg gehabt. Die Ideologie der Nationalstaaten war übermächtig.
Erst im 1970 hat seine Botschaft eine Stärke gewonnen. Aber warum? Hier kommt einfach die Rolle von Golfstaaten. Während dieser Zeit, 1973, kam dieser Öl-Embargo. Die Ölpreise waren einfach sehr hoch. Die Saudi-Arabien und die Golfstaaten werden einfach sehr reich. Und Saudi-Arabien in ihrem Kampf gegen Kommunismus hat auch ihre eigene islamische Botschaft verbreitet. Aber es ist eine sehr rigide, sehr konservative Botschaft. Und diese Botschaft hat sich auch die Frauen betreffen. Aber hier merken wir, es geht nicht unbedingt um ein Kopftuch, wo eine Frau das Gesicht zeigt. Nein, hier geht es um eine ganz Körperschleier.
Also erst mit Hilfe der Petrodollars hat sich der Ganzkörperschleier zuerst in den Golfstaaten und später in anderen Ländern anfangen verbreiten. Dazu ist gekommen, dass die Golfstaaten überall Moscheen und Koranschulen finanziell unterstützt haben.
Vor einer Weile, bis 2003, hat die Golfstaaten mit Muslimbruderschaftsmitgliedern zusammengearbeitet und ihre Botschaft koordiniert. Und die Tatsache, dass Saudi-Arabien und die anderen, die haben einfach, verfügen auf viel Geld. Und das heißt, dass sie auch Kontrolle über Medien. Sie haben auch Saudi-Arabien in verschiedenen arabischen Ländern ihre eigene einfach Moschee aufgebaut mit ihren eigenen Büchern und Imamen.
Und die Imamen und Lehrer sind in der Regel Mitglieder der Muslimbruderschaften gewesen, die ihrem Land verfolgt worden sind, zum Beispiel in Ägypten.
Weil sie große Probleme innerhalb von Ägypten erlebt haben, gingen sie in andere arabische Länder, aber oft als Lehrkräfte.
Kurz, für die Politologin Elham Manea und auch für andere Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler ist die Verhüllung der Frauen also etwas, das mehr mit Politik als mit Religion zu tun hat. Und vor allem sei es eine einseitige Interpretation vom Koran.
Es gibt andere Interpretationen. Es gibt auch andere Art, das zu sehen.
Kommen wir zum zweiten Porträt, zu der Rima Gerber. Sie ist 23 Jahre alt, kaufmännische Angestellte in der Buchhaltungsabteilung von einer internationalen Firma. Sie wohnt noch daheim bei ihren Eltern und den jüngeren Geschwistern in der Agglomeration Zürich. Ihr Vater stammt von Damaskus und ihre Mutter aus der Schweiz. Wie sich bis Gerbers vor allem der Vater um die religiöse Erziehung von seinen Kindern kümmert hat, ist Rima in muslimisch Glauben hineingewachsen. Rima Gerber trägt seit ein paar Jahren das Kopftuch.
Das war im zweiten Lehrjahr, da war ich 18, wo ich mich entschieden habe, das Kopftuch anzulegen. Der Grund war eigentlich klar, auch schon bevor ich es hatte, dass es eine religiöse Pflicht ist, die Haare zu bedecken. Es ist ein Teil des Körpers, den man bedecken sollte. Und damals hatte ich eine Freundin in der Klasse, meine beste Freundin, und sie hat das Kopftuch schon seit mehreren Jahren angehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, es hindert mich ja nicht daran. Also, ich habe niemanden, der mir sagt, darfst du es nicht. Ich konnte in die Schule das Kopftuch anlegen und auch im Geschäft. Nachdem ich gefragt habe, ob das okay ist, haben sie gesagt, ja sicher, kein Problem, wir sind offen und wir unterstützen dich auch da drin. Und dann habe ich mich entschieden, das anzulegen.
Das hat aber schon ein bisschen Mut gebraucht.
Das hat sicher. Weil es halt da nicht ein Bild ist, das du jeden Tag siehst, also für eine Gesellschaft. Aber ja, nach 2-3 Tagen ist schon wieder, es wird wieder normal.
Für Rima Gerber ist es unterdessen auch völlig normal, Sport zu treiben mit Kopftuch.
Ja, also ich gehe ins normale Fitnesscenter auch. Da ist auch kein Problem, mit Kopftuch zu gehen. Also kein Mensch fragt dich oder fragt dich nicht. Und lang tue ich sowieso immer anlegen, ob ich jetzt Kopftuch habe oder nicht.
Also langärmelig?
Also langärmelig zum Beispiel oder nie kurze Hosen oder so. Ja, ich gehe Rollerblades fahren. Das kann ich auch mit Kopftuch machen. Also eigentlich, was ich mache, kann ich alles mit Kopftuch.
Wenn
ich
gehe schwimmen?
Ja, wenn ich gehe schwimmen, dann es hat 2 Orte, wo ich weiss, wo nur Frauen gehen. Und wo nur Frauen sind, kann ich auch natürlich ohne Kopftuch und einfach normale Bekleidung.
Was an Rima Gerber sofort auffällt, ist ihr schönes Make-up und ihre sorgfältig lackierten und verzierten Fingernägel. Offenbar steht eine gewisse Eitelkeit nicht im Widerspruch zu ihrem Glauben.
Also zum Betten muss man das wegnehmen, Nagellack oder was man immer drauf hat, das sicher. Es gibt solche, die sich gar nicht schminken, es gibt solche, die sich dezent schminken. Ich sage jetzt von mir, dass ich nicht zu überschminkt bin, nicht farbig oder so. Ja, es wäre sicher besser ohne, das ist sicher so. Weil das ist natürlich auch wieder etwas, das nicht anzieht, aber vielleicht auffällt. Ich kann es nicht so sagen von dem Gegenüber, aber ich stelle mir so vor, ein bisschen, ja. Vielleicht würde ich irgendwann damit aufhören. Vielleicht würde ich auch nicht damit aufhören, das kann ich nicht sagen, aber ich habe einfach gerne schöne Sachen und das ist etwas, ja.
Aber auch sonst ist Rima Gerber eine schöne Frau, das kann auch das Kopftuch nicht verstecken. Entsprechend reagieren die Leute auch auf sie.
Also da in der Schweiz ist es ganz unterschiedlich. Da habe ich alles. Da habe ich von mal wegen dem Kopftuch Beschimpfung, die es nicht gerne haben. Ich habe aber solche, die mehrheitlich ältere Männer, die kommen und sagen, ah, sie sehen schön aus und haben sie schön gebunden oder so. Kommt darauf an, wie ich es gerade gemacht habe. Es hat solche, die gar nichts sagen. Das ist eigentlich das, wo... Also darum tut man sich ja auch verschleiern, dass man ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es zurückgezogen das richtige Wort ist, weil ich bin eigentlich schon ein Mensch, der aus sich rausgeht und auch mit den Leuten kann reden und so. Man sollte einfach nicht zu fest auffallen, ob es jetzt negativ oder positiv ist, beides.
Also Rima Gerber ist eigentlich ein sehr kontaktfreudiger Mensch. In einem Punkt aber merkt man klar, dass eine gläubige Muslimin vor einem sitzt. Dann nämlich, wenn es um einen zukünftigen Mann geht.
Ja, also, dass er Muslim ist, ist an erster Stelle. Ich denke auch was später, als wenn ich ein Kind habe und einer ist vielleicht nicht so praktizierend oder weiss nicht so viel, dann wird es schwer, das Kind auch überzubringen. Ich meine, ich kann das schon machen, aber es wäre schön, wenn mein Mann das dann auch könnte. Aber jetzt vor Nationalität, also ich kann ja, egal was sie, ich kann Chinesen oder Schweizer oder Araber oder, spielt keine Rolle, aber religiös muss schon stimmen.
In streng patriarchalen Familien, nicht nur bei den Moslems, auch bei den Juden, Christen oder Hindu, suchen die Eltern den Mann für eine Tochter aus. Das möchte die 23-jährige Rima Gerber nicht haben. Hingegen dürften die Eltern schon auch mitreden bei der Wahl eines zukünftigen Mannes.
Also Vorschläge kommen schon, von der Familienseite auch. Oder wenn irgendjemand kennt und dann gibt es ein Telefon, hey, du, es will jemand heiraten, vielleicht passt es ja. Und dann schaut man das mal zusammen an, wer ist er und was macht er und so weiter. Und das Wort mitzureden gibt es eigentlich auch. Also ich meine, ich will es nicht jemanden nehmen, der meinen Eltern gar nicht passt. Das könnte ich auch nicht.
Und wie lernen Sie jemanden kennen? Sie gehen ja, glaube ich, nicht so gut tanzen und
nein.
So.
Nein, so gut tanzen gar nicht. Mehrheitlich ist es, wenn dich jemand irgendwo sieht, also irgendeine Veranstaltung oder so, und dann, es läuft viel über das, dass man jemanden gemeinsam kennt, und dann kommt das bis zu dir. Oder die Person kennt deinen Vater, oder sein Vater kennt deinen Vater, und dann wird da mal angerufen und gesagt, eben, ja, ich habe deine Tochter gesehen oder so. Ja, es läuft mir so Unbekannte um, Freunde. Du tust vielleicht zuerst mit ihm so kommunizieren, also mal so wie vielleicht nur schreiben oder so, E-Mail mal tauschen oder zum Beispiel. Und dann siehst du schon ein bisschen so, ja, wie ist die Person? Und dann gibt es vielleicht ein Treffen, wo seine Familie mit ihm zu uns kommt, dann zusammen essen und dann tust du die andere Person ein bisschen kennenlernen und so weiter. Und dann merkst du, passt er mir mal erstens von seiner Art und Aussehen ist natürlich auch wichtig. Jeder hat seine Wünsche oder was. Ja, und dann läuft das so weiter. Also dann, wenn du dich entschlossen hast, ja, er will vielleicht etwas und du tust dich verloben lassen und du kannst mehr Zeit mit ihm verbringen, muss nicht allein sein, kann irgendjemand noch dabei sein oder so.
Aber können sie nicht selber auf sich aufpassen? Warum muss denn jemand dabei sein?
Mal, ich kann schon selber. Also jeder kann selber auf sich aufpassen, ist klar. Aber es ist besser, wenn ein Mensch tut sich unterschiedlich verhalten in unterschiedlichen Situationen. Und da gehört aber auch dazu, wenn du mit jemandem allein bist oder wenn du weißt, es ist noch jemand da. Und Schamgefühl ist halt etwas auch sehr Wichtiges, wo ein Mensch muss haben und sollte haben, besser gesagt. Und darum, ja.
Trima Gerber könnte sich auch vorstellen, dass ihrer zukünftigen Partnerschaft das islamische Familienrecht, die Scharia, würde gelten.
Also wir sind jetzt halt in der Schweiz und da gelten halt Schweizer Gesetze und wir tun einfach so gut wie möglich den Islam so leben, wie es halt in dem Rahmen jetzt da möglich ist. Aber dass sich das jeder wünscht, dass es 100% nach dem islamischen Gesetz gelebt wird, das ist eigentlich die Basis von jedem Muslim oder von jedem, der im Islam lebt.
Also das heisst, sie hätten dann weniger Recht als ihr Mann? Oder sie hätten dann weniger Recht, sie würden weniger erben als ihre Brüder?
Die Frau hat ihre Recht und der Mann hat ihre Recht. Und also ich sehe es nicht so, dass ich weniger Recht habe. Ich sehe es so, dass ich in anderen Sachen mehr Recht habe, vielleicht als er dann wieder, oder er andere Verpflichtungen hat, die auf ihn schwerer liegen als auf mir. Also es ist im Leben immer so, du kannst nicht alles haben, es ist nicht alles rosig, das ist normal.
In einer Familie, die nach islamischem Recht funktioniert, könnte ein Mann seiner Frau verbieten, zum auswärts zu arbeiten.
Ja, also das mit dem Arbeiten ist etwas, wenn er nicht möchte, dann... Also ich sage da immer, wenn ihr zwei zusammen lebt, dann dünnt sich ja irgendwie arrangieren. Und jeder will ja, dass der andere glücklich ist. Und es wird seine Gründe haben, also vielleicht will er nicht, dass sie arbeiten gehen, vielleicht haben sie auch Kinder daheim. Und dann, das ist etwas, was ich sowieso nicht so ganz verstehe, dass da... Also jetzt in dieser Gesellschaft ist es halt einfach mehr so, dass Frau sich gebärt und nach 3 Monaten ist sie schon wieder im Büro und arbeitet wieder 100% und das Kind wird irgendwo in einer Krippe aufgezogen von jemandem Fremdes eigentlich. Das ist vielleicht auch ein Hintergrund. Also vielleicht ist das ein Grund, warum er sagt, ja, ich möchte nicht unbedingt, dass sie arbeiten oder was auch immer. Also das ist auch so wieder etwas Individuelles. Also ich wünsche mir auch Kinder, wenn ich mal einen Mann habe. Man weiß nie, es kann auch ganz anders kommen, natürlich.
Die Mutter von der Rima ist Ruth Gerber. Sie ist evangelisch reformiert und will das auch bleiben. Ihr Mann und der Vater von ihren Kindern ist Moslem und stammt aus Syrien. Als junge Mutter hat Ruth Gerber ihren Kindern auch das Christentum erklärt und die christlichen Feste gefeiert. Aber dann haben sich die Gerbers klar entschieden.
Man kann nicht einfach gar nichts machen und man kann auch nicht beides machen. Also man muss sich irgendwann entschliessen, wie wollte ich meine Kinder erziehen? Also wie, in welcher Religion, wenn überhaupt, soll es? Und das ist, für mich ist das eigentlich ganz etwas Entscheidendes gewesen. Wir haben uns dann entschlossen, dass Kinder einfach auf religiöser Art, auf der Seite von meinem Mann, erzogen werden. Und im Nachhinein ist das eine grosse Bereicherung gewesen, muss ich sagen. Dazu an, dass eben mein Mann eigentlich von Damaskus kommt, wo er sehr weit, also eigentlich als Einziger da ist, ist das für Kinder sehr, sehr wichtig war, den Bezug zu meinem Mann in kultureller und religiöser Art zu erleben. Und weil wir nicht immer die Möglichkeit hatten, um dort hinzureisen, sondern die andere Seite der Familie zu erleben, war das eine Stärke gewesen, auch für die Kinder später. Es hat eigentlich gefestigt, oder? Familiäre Band gefestigt auf die Seite, wo die Kinder nicht können erleben können. Da erleben sie unsere Kultur, erleben sie unsere Religion. Und das ist immer wichtig, oder?
Darum ist es für Ruth Gerber auch kein Problem, dass ihre Tochter ein Kopftuch trägt.
Es war so nicht wahnsinnig überraschend gewesen. Also ich habe schon damit gerechnet, dass sie es einmal anlegt. Aber es ist mit der Zeit auch bei mir eben so gewachsen. Es ist ja nicht so, dass ich plötzlich von einem Tag auf den anderen mit dem konfrontiert war. Und ich hatte am Anfang ja, ein bisschen Mühe gehabt, so, um das alles zu akzeptieren. Aber das ist viel, viel vorher passiert. Als sie es dann angelegt hat, habe ich gefunden, Moll finde es eigentlich gut. Es stimmt für sie, es ist richtig für sie, ist ihre Entscheidung und sie sieht auch sehr hübsch aus drin. Es ist ihre Eigenart, wie sie es bindet, wie sie es hat. Und ich merke einfach, wie das zu ihr gehört. Sie kann sehr gut auch einmal Kreiskopf durch anlegen. Es ist nicht, dass es jetzt da die ganze Zeit springend ist mit dem Tuch, dass sie, sondern sie kann sehr gut mit dem umgehen.
Was Ruth Gerber mehr beschäftigt, ist, dass der Rima wegen dem Kopftuch nicht mehr alle Türen offen stehen.
Sie haben natürlich es nicht so einfach da in dieser Gesellschaft, wo man eigentlich eher abweisend ist für viele Sachen, die man gar nicht kennt, die man einfach so vom Sagen hören aus zweiter, dritter Hand gehört, aber noch nie erfahren hat im Sinn von einer richtigen Konfrontation mit Leuten, die so leben. Aber es hat auch die andere Seite, Gott sei Dank, wo positiv eingestellt sind, wo das heute fast schon bald ins Bild gehört von der Schweiz. Und das muss halt auch wachsen. Also die Zustimmung, die Muslime eigentlich nimmt man jetzt zwar langsam so wahr, weil wir viel von Jugoslawien haben oder von vielen Leuten aus der Türkei. Jetzt langsam fängt sich die Schweiz an, mit dem auch ein bisschen auseinandersetzen.
Und auch die Scharia, das islamische Recht, wo ihre Tochter gerne würde noch leben, das schaut Ruth Gerber von der anderen Seite an, nämlich von Seite von unserer westlichen Gesellschaft.
Wir haben einfach eine Gesellschaft, wo so oder so auch wir zu kämpfen haben, also auch in unserer Kultur jetzt in der Schweiz, dass Frauen zu einem ausgeglichenen Lohn kommen. Also ich finde es ungerecht, wenn man die gleiche Arbeit macht und dann nicht den gleichen Lohn hat. Das finde ich jetzt dort, müsste es schon so sein. Aber wenn man von Recht in der familiären Umgebung redet, wie jetzt das Rima Escher macht, so, dann denke ich, hat sie recht. Ich kenne jetzt die Familie von meinem Mann und ich habe dort nie das Gefühl, dass die Frau unterdrückt ist. In der Gesellschaft ist eine Frau nicht unterdrückt. Es wird einfach so da manchmal so hoch gestilisiert und es wird Stimmung gemacht dagegen. Natürlich gibt es extreme Fälle. Das
also individuell. Also ich meine, wenn einer seine Frau schlecht behandelt, heisst das ja nicht, das ist jetzt im Islam dass einfach so, weil er einen Bart ist, hat. Oder dass er im Recht ist. Mal ja. Erstens ja. Und zweitens, dass das so auch ja, bei allen zu und her geht. Man kann gar nicht alle in gleiche Ecke stellen. In dem.
Also lassen wir das Thema Gesellschaft und reden wir noch ein bisschen über den Glauben. Für strenggläubige Musliminnen und Muslime haben Ungläubige, also auch Christen, keine Chance für einen Platz im Paradies. Ist es denn nicht schwierig für die Rima müssen zu glauben, dass ihre Mutter als Ungläubige mit offenen Haaren nicht selig können selig werden? Aber die Rima Gerber sieht das nicht so eng.
Also meine Mutter ist so ein guter Mensch und ja, also wegen dem Kopftuch jetzt, das wird letztlich. Ich wünsche mir natürlich für sie, dass sie, das weiß sie auch. Ich wünsche mir, dass sie in Islam eintritt und dass sie mehr denn mit uns gemeinsam hat. Jetzt einmal religiös einfach so, aber als Mensch ist sie natürlich Level 1.
Rima Eschalina ist schon jemand, wo das weiss, dass wie ich stand so zu der Religion. Also wir sind reformiert aufgewachsen, also ich bin nach wie vor. Und sie weiss eigentlich auch von ihrem Glauben her, dass man nicht so Ring wechselt oder überhaupt. Für mich ist, seit dass ich mich also richtig konfrontiert bin mit dem Islam, ist das eine Bereicherung für mich. Ich kann also mit beidem leben. Ich finde, Gott liebt Vielfalt. Für mich ist es in den Religionen, also ein religiöser Mensch ist für mich ein Mensch, der alle Religionen akzeptiert, egal. Und darum, dort bin ich ein bisschen breit gefächerter. Im Sinn von, es ist notwendig, dass die Unterschiede bestehen auf der Welt.
Das ist der Doppelpunkt zum Thema Mitbürgerinnen mit Kopftuch. Gläubige Musliminnen erzählen, warum sie aus religiösen Gründen das Kopftuch tragen, wie sie denken und wie sie leben. Und wir erfahren von der Politologin Elham Manea, was hinter der Geschichte vom Kopftuch steckt. Elham Manea lehrt an der Uni Zürich. Sie ist in Ägypten und im Jemen aufgewachsen und hat selber erlebt, wie es ist, wenn man gezwungen wird, um ein Kopftuch zu tragen.
Ich habe in Jemen insgesamt 9 Jahre gelebt. In 2 Jahren war ich im Gymnasium in Jemen und dort habe ich Lehrkräfte, die uns über Religion und auch um arabische Sprache gelehrt haben, aber immer mit dieser politisierten Botschaft. Wir müssen das Kopftuch tragen. Dazu muss ich auch meinen Mann gehorchen, aber nicht nur gehorchen, er ist fast ein Gott.
Und die Ideologie und der Zwang, dass sich Frauen müssen verhüllen, der Zwang wird in den muslimischen Ländern immer wie mehr verbreitet. Das jedenfalls haben die wissenschaftlichen Untersuchungen ergeben, die Elham Manea als Politologin durchgeführt und wo sie ihre Doktorarbeit und die weiteren Bücher publiziert hat.
Als ich in meiner Feldforschung in Kuwait, in Jemen, in Syrien diese Feldforschung gemacht habe, ich habe Mütter getroffen, die einfach Intellektuelle, die mir auch sagen, sie kämpfen mit dieser Ideologie, weil ihr Mädchen kommen zurück und sie sagen, wir sind nicht richtige Muslimen. Oder ein Mädchen kommt, Mama, meine christliche Freundin wird in der Hölle verbrannt. Warum? Das ist in Syrien. Warum? Weil sie Christin ist. Oder in Aden. Aktivistinnen und Frauen und Politikerinnen, die dort sind, sie erzählen mir, wie sie von Familienangehörigen gehört haben. Ein junger Mann geht in die Moschee und dann kommt zurück und fängt an, seine Mutter und seine Schwester zu schlagen, weil sie kein Kopftuch tragen. Wo ist die Freiheit hier? Wir sprechen hier von einer Freiheit. Es geht nicht um eine Freiheit. Es geht um eine politische Ideologie, die versucht einfach, ihr Weltordnung, Weltanschauen einfach innerhalb unserer Gesellschaft durchzusetzen. Und sie machen das mit verschiedenen Botschaften. Eine davon betrifft die Frauen und die Art und Weise, wie sie sich tragt.
Damit soll der Frau eine klar definierte Rolle in der Familie und in der Gesellschaft zugewiesen werden. Eine Rolle, wo sie Ehefrau, Mutter oder Tochter und Schwester zu sein haben und wo sie nicht als Mensch mit individuellen Möglichkeiten und Rechten wahrgenommen wird. Das hat Elham Manea so auch selber erlebt.
Man sieht mich nicht als Mensch, sondern als Körper, oder? Als Fleisch. Verstehen Sie, was ich meine? Und es ist, als ob dieser Mann, der arme Mann, er hat einfach keine Wahl. Ich meine, wenn ich meine Schönheit zeige, dann der Arme kann sich nicht kontrollieren. Er ist wie besessen von seinen sexuellen einfach Anreize. Und deswegen müssen wir dieser arme Mann einfach schützen. Stellen Sie, mit allem Respekt, Sie können auch sich kontrollieren und als Mensch mit mir umgehen.
Die muslimischen Frauen, die wir bis jetzt in der Sendung gehört haben, die tragen ihr Kopftuch laut eigener Aussage freiwillig. Trotzdem zweifelt Elham Manea daran, dass jede muslimische Schweizerin freiwillig ihre Haare verdeckt.
Manchmal frage ich mich, wenn wir von freiwillig sprechen, ich frage mich immer, wie freiwillig ist eine Person, die ein Argument hört, welches ihr besagt, wenn sie das Kopftuch nicht tragen, dann werden sie in der Hölle verbrannt. Dann sind sie einfach nicht geliebt von Gott. Es gibt nicht wirklich hier eine Wahl, meiner Meinung nach.
Es sei also einfach die Angst vor der Verdammnis, die diesen Frauen in den Knochen stecke. Etwas, das übrigens auch Christinnen und Christen kennen, die traditionell erzogen worden sind. Auch denen hat man schliesslich jahrhundertelang sprichwörtlich die Hölle heiss gemacht. Es könnte aber auch noch einen anderen Grund haben. Wenn junge Frauen, hier in der Schweiz oder in anderen westlichen Ländern, zum Kopf durchgreifen, hat die Politologin Elham Manea bei ihren Untersuchungen herausgefunden.
Besonders hier im europäischen Kontext habe ich das gemerkt mit Familien, die ich kenne, wo eine junge Mädchen in Pubertät kommt und sie will einfach ihre eigene einfach Identität zeigen, aber gleichzeitig auch sie rebelliert eigentlich gegen ihre Familien, oder? Und es ist immer interessant zu sehen, eine Mutter und ein Vater, die ihr Tochter sagen, du solltest kein Kopftuch tragen, und das Mädchen sagt, nein, das ist für mich wichtig, für meine Identität, okay?
Hören wir, was eine dritte und ganz junge Frau mit Kopftuch über ihren Glauben erzählt. Nämlich die Maysam Al-Khabi, eine 17-jährige Gymnasiastin aus Bern. Ihre Überzeugung?
Man kann etwas auf dem Kopf haben und im Kopf haben. Also ich kann mit dem Kopftuch auch wirklich alles machen und gleichzeitig meine Religion folgen, weil ich glaube echt daran.
Ich habe Maysam Al-Khabi während der Mittagspause in der Cafeteria von ihrer Schule getroffen. Die Maysam Al-Khabi ist in der Schweiz aufgewachsen, man hört es. Und sie trägt das Kopftuch seit Kind, seit sie 7 Jahre alt ist, obwohl sie aus religiösen Gründen erst ab 13 eins müsste anlegen.
Das habe ich nicht müssen, also ich und meine Schwester müssen ich nicht. Aber als man klein ist, muss man, also wollte man immer die Mami nachmachen. Und dann war es mir sehr egal, was die anderen sagen. Aber am Anfang musste ich wirklich hören, was ist das? Und ein paar Mal ist mir auch das Kopftuch weggezogen worden. Aber mit der Zeit haben sich alle auch daran gewöhnt. Und ich finde auch so, man kann mit der Persönlichkeit machen, dass die anderen den Kopftuch auch so nicht sehen. Also nicht so wahrnehmen, wenn man sieht, dass der Mensch vor mir das Kopftuch, aber er ist genau so gleich weg.
Und wenn man der Meisem ihr wunderschönes Gesicht schaut, mit den grossen Augen, die sorgfältig geschminkt sind, dann vergisst man ihr Kopftuch sofort. Und erst recht, wenn die Meisem laut rauslacht oder einen frechen Spruch macht oder wenn sie mit viel Ehrgeiz Sport treibt, mitsamt ihrem Kopftuch.
Ich spiele Volleyball seit 3 Jahren, also in einem Verein. Sogar so weit gekommen, dass ich Captain vom Team geworden bin, weil ich mache das wirklich leidenschaftlich und trainiere auch ganz viel. Mein Vater ist schon ein Volleyballtrainer. Es ist eine kleine, höhere Liga und es sind alle Studenten, alle älter als ich, alle 28, 23, vielleicht die Jüngste. Aber ich trainiere auch ganz hart und im Volleyball trägt doch die Frau so kurze Short und ich trage eigentlich Leggings. Aber das T-Shirt und die Leib ist echt genau gleich.
Der Meisem Al-Kabi, ihre Eltern stammen aus dem Irak und sie sind 16 Jahre in der Schweiz. Beide gehören zur gebildeten Mittelschicht, genauso wie die Grosseltern und die übrige Verwandtschaft, die im Irak geblieben ist.
Im Irak tragen etwa 70% Kopftuch, aber 30% nicht. Also wir haben 2 Cousinen, die kein Kopftuch tragen. Aber es sind Verwandte, Grosseltern, Grossmütter und so, die tragen ein Kopftuch.
Für die Meisem Al-Kabi ist es ganz wichtig, dass eine Frau ein Kopftuch aus eigener Überzeugung trägt. Wenn es aufgezwungen wäre, würde man es einer Frau nämlich angesehen, findet sie.
Ich finde echt, es gibt viele Leute, die vom Kopftuch, also sie müssen tragen, die ein bisschen weniger gute Persönlichkeit, die sozusagen jetzt wie ein Druck, was sie müssen sie machen. Aber wenn man es selber macht, aus eigenem Glauben und so Willen, dann kommt man viel besser aus damit.
Sie kommt jedenfalls gut aus damit und erklärt ihren Klassengespannen auch gerne ihre Religion.
Also, manchmal ist mir halt nicht zu viel, aber wo man immer genau die gleiche Frage stellt oder so. Aber ich finde, das ist eine gute Angelegenheit, wenn man fragt, auf die zukommt und das wissen will. Das heisst, die andere Person will sich informieren. Die andere Person kommt einen Schritt auf die zu und sie will es wissen, will sie verstehen. Das ist vielleicht noch etwas Erfreuliches. Also, das mache ich noch gerne.
Und auch, warum eine fromme Muslimin ein Kopftuch tragen soll, kann sie gut begründen.
Das Kopftuch muss man tragen, weil sozusagen die schönste Frau ist etwa die Haare. Und man tut das halt verdecken. Also die Frauen dürfen ja meine Haare sehen, oder? Aber die Männer dürfen es nicht. Und das sozusagen wie die lüsternden Blicke der Männer wegziehen.
Und offenbar funktioniert es einmal gegenüber den nicht-muslimischen jungen Leuten.
Ich kenne noch viele Leute, die, wenn sie mich sehen, sagen sie mir, ich habe sogar Angst, mit dir zu reden. Ich denke, ob ich so ein bisschen mehr Respekt habe oder so.
Aber auch das Gegenteil. Nämlich offene Findschaft und Diskriminierung hat die Meisem Al-Kabi in ihrem jungen Alter schon müssen erleben.
Ich war eigentlich im Gop und er die Tierkasse hat gesagt, zu dieser Frau, die sie bedienen war, sie nicht schon wieder die am Morgen, schon am Morgen. Und die Frau hat dann auch gesagt, ja, zu ihrem Mann, schau schnell, ob nicht etwas bei dir geklaut ist worden. Und dann, bei solchen Momenten sage ich nichts, ich lächle, also das will man schon sagen, weil das kann man nicht so schnell ändern, es braucht schon ein bisschen. Oder ich, einmal im Bus, hat man mir die Tür extra fest zugetan. Ich war halb innen, halb draussen und dann habe ich so weit hochgeschaut. Und der Mann hat weggeschaut und bin noch schnell rein und hat das wieder so zugetan im Bus. Und dann gedacht, ist es jetzt extra gewesen oder nicht? Und soll wieder von dieser Tür gehen, um zu schauen, ob es jetzt extra war. Und dann habe ich sich eingeladen, was muss man schon machen? Oder? Das kann man nicht so schnell ändern. Und ich hoffe, dass irgendwann kommt der Tag, wo sich das merkt. Also ich finde, es viel schnell beurteilt wird.
Hingegen auf junge muslimische Männer wirkt der schöne Meisem ihr Kopftuch ganz anders.
Vor allem, was ich gemerkt habe, bei den Moslem-Männern ist es auch ein bisschen anziehend. Ich weiß auch nicht so genau, wieso. Ja, für ihn ist es anders, weil sie so viel sehen ohne Kopftuch. Darum ist es auch etwas speziell, wenn sie einen mit Kopftuch sehen. Darum finde ich es ein bisschen interessant.
Kann man fast sagen, ihr Kopftuch hat durchaus Sexappeal?
Ja, es ist halt nicht so. Es sollte echt nicht zu dem sein, aber kann ich auch nicht machen, sozusagen. Ich achte echt so noch gut. Also, das darf man ja, ich achte noch auf mein Aussehen und so. Und ich will eigentlich gerne auch immer Kleider, ich liebe Kleider und Shopping und so. Und ich übertreibe es nicht, aber ich achte noch drauf, ja.
Der Maisem Malkabi geht es also genau gleich wie den anderen jungen Frauen. Shopping und Kleider ist eminent wichtig. Und das, obwohl sie kaum in den Ausgang geht.
Ich gehe nicht in den Ausgang, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber eigentlich haben sie kein auf meine Eltern vertrauen. Und ich finde, dass ich im Gegensatz zu anderen Kopftuchfrauen noch viel machen kann. Das finde ich einfach. Wir haben wirklich, mein Vater ist wirklich mega tolerant und gebildet und integriert. Und meine Eltern fördern mich und sie sagen, ohne Ausbildung, gute Ausbildung hilft dann auch niemand in Zukunft. Das brauchst du und dann brauchst du auch niemand in Zukunft, wenn du dich selber hast und einen guten Arbeitsplatz hast. Also, ich will dich mal studieren, das weiss ich schon.
Die Maisem Malkabi fühlt sich nicht nur integriert, sie ist auch überzeugt davon, dass sie emanzipiert und gleichberechtigt ist.
Das finde ich, ja. Ich finde echt, die Frau und der Mann sollen sich gegenseitig respektieren und man kann viel geben, aber man sollte auch etwas zurückbekommen und ich finde, man kann genau alles das Gleiche machen. Ich finde, es gibt keinen Grund, um das zu hindern.
Für die Maisem Malkabi ist eine Muslimin ohne Kopftuch auch nicht ein schlechterer Mensch als die, die ihre Haare versteckt behalten.
Man macht echt sozusagen eine Regel mehr. Sozusagen. Also, man muss ja viel machen, aber niemand ist perfekt, oder? Auch sozusagen in Religion einbezogen. Und ich mache das, was ich daran glaube und das, was ich bereit dazu bin. Oder? Also Gott, für uns ist Gott einer, der ein mega grosses Herz hat und wir wissen nicht genau, wie er dann bestrafen oder so. Vielleicht hat die, die kein Kopftuch trägt, etwas ganz so Gutes gemacht, dass ihr jetzt sozusagen die Sünde weggestrichen wird. Und das gibt es noch ganz viel. Von dem gehört man, also im Koran steht so viel. Es gibt Sachen, die für uns, die wir gemacht haben, für uns vielleicht klein sind, aber für Gott mega gross. Und das tut er auch lohnen, das tut er auch belohnen. Es kann sein, eine, die immer das Kopftuch trägt, aber dafür etwas macht, das jemandem so geschadet hat, dass bestraft wird. Also.
In der Schweiz haben wir die Religionsfreiheit. Jeder Mensch hat das Recht, zum seinen Glauben ungehindert auszuüben und zu zeigen. Gleichzeitig sind Kirche und Staat in der Schweiz grundsätzlich getrennt. Die Religion ist Privatsache von jedem Mensch. Das ist der Elham Manea als Politologin mit Schweizer Pass ganz wichtig. Aber wenn es um Kind geht oder um die Schule, so findet sie ein Kopftuchverbot richtig.
Ich möchte gerne einfach differenziert hier sprechen, okay? Auf einer Seite habe ich eine Position, wo ich denke, es ist Kinder, meiner Meinung nach, sollen kein Kopftuch tragen, Kinder. Aber wenn eine Frau in ein Alter kommt, wo sie sich das einfach freiwillig, ich meine freiwillig, obwohl ich habe einfach meine Bedenken über diese Frage Freiwilligkeit, dann muss ich einfach das respektieren. Okay? Wenn sie das machen will, okay, das ist ihre Entscheidung. Jetzt kommt, was eher uns als Gesellschaft betrifft, in allgemein. Und ich möchte gerne einfach hier wie klarer auch Regelung haben. Wenn wir von einer Trennung von Staat und Religion sprechen, dann möchte ich auch, dass einfach diese Botschaft von jemandem, der auch diese Trennung zeigt. Und mit dem meine ich nicht nur eine Frau ohne Kopftuch, aber auch eine Frau ohne ein Kreuz. Ich möchte gern einfach innerhalb von das Schulsystem, dass dieser System auch diese Trennung zwischen Staat und Religion reflektieren und repräsentieren. Und deswegen finde ich es richtig, dass innerhalb von dem Schulsystem, dass die Lehrkräfte einfach auch kein Kopftuch tragen.
Und was ist mit den Schülerinnen, die noch nicht 16 sind und damit die religiöse Frage in der Schweiz noch nicht mündig? Sollen wir denen das Kopftuch in der Schule verbieten?
Ja, ich werde das ja sagen. Kinder in diesem Alter doch. Man sagt ihnen, sie seien Frauen. Sie sind keine Frauen, sie sind Kinder. Gleichzeitig merke ich auch, wenn ein Kind, ein Mädchen in einem 16 Jahre alt ist und dann das Kopftuch tragen will, dann habe ich auch ein bisschen Hemmung. Meiner Meinung nach, es wäre besser hier in der Schweiz, dass wir zu einem Punkt kommen und klare Regeln für alle. Nicht immer, also jeder Kanton und jede Schule macht ihre eigene Regel. Das macht einfach die ganze Sache einfach schwierig für alle, oder? Aber gleichzeitig finde ich, ich habe wirklich Hemmungen. Es ist nicht eine einfache Frage hier, wenn ein Mädchen, die 16 Jahre alt ist und sie will einfach sagen, ich will ein Kopftuch tragen. Und dann kommt diese Situation, wo sie einfach dispensiert von der Schule. Ich finde das problematisch. Ich will, dass ein Mädchen an der Schule gehen, okay? Nie dispensiert, oder? Und als eine Frau, die aus dem Jemen kommt, die Ausbildung bedeutet viel. Ich verstehe, was das heisst.
Gleichzeitig ist es der Elham Manea wichtig, zum aufzeigen, dass es bei der Kopftuchfrage nicht um Religion, sondern um Politik ging.
Wir sprechen nicht eigentlich um die Religionsfreiheit. Wir sprechen hier eigentlich um die Tatsache, dass es gibt eine politische Ideologie, die sich weit verbreitet, verkleidet in einer Religion, Mantel, und gleichzeitig überzeugt viele Kinder, dass so sind sie eine richtige Muslimin. Und zuerst eine Muslimin, bevor sie ein Mensch, bevor etwas anderes.
Und diese Ideologie kommt ganz klar von Seiten von Islamistinnen und Islamisten. Die sind bis vor kurzem von den Golfstaaten finanziell unterstützt worden und haben darum viele Moscheen und Koranschulen zu kontrollieren. Wir haben es vorher gehört. Um diesen Einfluss der Islamisten eindämmen, müsste sich die Schweiz in der Ausbildung von islamischen Geistlichen genauso engagieren wie in der Ausbildung von christlichen Pfarrern. Dazu müsste die Schweiz auch Lehrbücher und Unterrichtsmaterial dafür bereitstellen.
Ich werde vorwarnen, dass wir einfach Materielle aus Saudi-Arabien oder aus einem Golfstaaten oder selbst aus der Türkei oder Iran einfach bringen. Ich meine von Ausbildung. Ich werde eher vorschlagen, dass wir anfangen, hier in der Schweiz, in verschiedenen Universitäten, wo man einfach Islamwissenschaft, einfach Seminars gibt, dass man dort auch wie ein Kader aufbaut, oder? Und dieser Kader reflektiert unsere hiesigen einfach Werte, oder? Damit man auch einen theologischen Diskurs einfach entwickelt, wo man auch das in einer religiösen Lehrcurriculum integrieren kann. Meiner Meinung nach, das ist ein Muss.
Elham Manea ist felsenfest davon überzeugt, dass sich die islamische Religion problemlos mit dem Menschenrecht und mit dem gleichen Recht für Männer und Frauen liesslos vereinbaren. Dazu gäbe es auch hier in der Schweiz Leute, die sich für einen offenen Islam engagieren.
Mitbürgerinnen mit Kopftuch. Das war die Sendung Doppelpunkt von der Anne-Kathi Zweidler. In dieser Sendung haben Frauen mit Kopftuch gesagt, was sie denken. Wenn ihr einen Teil vom Doppelpunkt jetzt verpasst habt, dann könnt ihr es nachhören über srfs.ch. Es gibt die Sendung auch als Podcast.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.